Die Sonne scheint und es ist warm geworden. Richtig schön, es freut mich. Da macht das Arbeiten gleich noch viel weniger Spaß, weil man natürlich lieber rausgeht und fotografieren geht oder ein bisschen Gartenarbeit oder vielleicht auch mal wirklich einfach nur in der Sonne liegen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn es warm ist, dann ist für mich Kaffee trinken tatsächlich ein bisschen schwierig. Also ich komme hier mit dem Fahrrad ins Studio. Hier ist natürlich eigentlich recht kühl, aber ja, ich gebe dann alles. Ne? Komm hier an, mir ist warm. Und wenn ich mir dann ein Espresso reinziehe oder einen Milchkaffee oder sowas, das ist dann manchmal doch einfach ein bisschen too much. Deswegen gab es heute gerade eben einen Espresso Tonic. Kennt wahrscheinlich keine Sau, kann ich aber wirklich empfehlen. Du nimmst ein Tonic Water und stellst dir dann das Glas unter die Espresso-Maschine und lässt einen Espresso noch zusätzlich reinlaufen. Schmeckt absolut gewöhnungsbedürftig. Und immer wenn ich den jemand zum Probieren gebe, dann ist die Reaktion irgendwie so, ich weiß nicht, ob es mir schmeckt. Und man braucht das ganze Glas lang, um zu entscheiden, ob es schmeckt. Und wenn das Glas leer ist, dann möchte man noch einen haben. Also, ja, das klingt jetzt hart, ne, aber man gewöhnt sich daran und ich trinke es inzwischen echt gern, aber am Anfang war das irgendwie ein bisschen komisch. Das Coole ist aber, du hast halt ein kaltes Getränk, das nach Kaffee schmeckt und ja, auch die entsprechende Wirkung entfaltet und einfach dich nicht so ins Schwitzen bringt, wie es ein Espresso halt dann durchaus auch mal tun kann. Zumindest bei mir. So viel mal zum Thema Kaffee. Kaffeethema kommt ja wirklich regelmäßig viel zu kurz hier im Channel. Ich gebe mein Bestes, um das zu verbessern. Ja, wie sind es eigentlich? Die meisten von euch, würde ich jetzt mal behaupten, sind doch Fujifilm-User, oder nicht? Gibt's hier echt Zuhörer, die mit anderen Kamerasystemen fotografieren? Das wäre ja frech. Also, dass du dich traust, hier in den Podcast reinzuhören. Nein, Spaß. Du bist natürlich auch willkommen, wenn du mit einer anderen Kamera fotografierst. Da fällt mir eine ganz lustige Anekdote ein. Ich habe das eine Zeit lang beim Kurs immer gemacht. Wenn der Letzte reinkommt, dann frage ich den so vor allen anderen, ja, sag mal, mit welcher Kamera fotografierst denn du? Und egal, was er antwortet, ich gucke ihn an und sag: echt jetzt? Riesenspaß, weil der Blick dann auch so, was heißt das? Habe ich Scheiße gekauft oder wie? Und das Nächste, was ich dann einfach sage, ist, nee, ist okay, ich meine, muss jeder selber wissen. Also, so kleine Späßchen, ihr kennt es ja, ne? Wenn der Kumpel, der Hersteller X hat oder Y und du ihm dann jedes Mal so einen kleinen Seitenhieb gibst und sagst, naja, kein Wunder, sehen deine Fotos so aus. Ja, so sowas gehört dazu. Aber da ich ja Fujifilm X-Photographer bin, weiß ich, dass mir auch viele Fujifilm-Fotografen folgen. Und da dachte ich, wäre es jetzt auch mal eine gute Gelegenheit, euch nochmal auf meinen Fujifilm-Kurs hinzuweisen. Der ist auf meiner Webseite im Shop zu finden unter Fujifilm X-T5-Kurs. Aber ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Fehler gemacht bei der Benennung. Denn der hätte eigentlich ganz einfach Fujifilm-Kurs heißen sollen. Denn die Menüs der Fujifilm-Kameras sind ja ultra ähnlich. Und ob du jetzt mit der X-T5, X-T4, X-H1, X-H2 etc. fotografierst, das macht keinen entscheidenden Unterschied. Selbst jetzt auch das Menü von der X-106 ist sehr, sehr, sehr ähnlich zum Menü der X-T5. Insofern, wenn du dich fragst, was diese ganzen Einstellungen deiner Kamera wirklich bedeuten und wie man damit umgehen sollte, dann solltest du dir den Kurs unbedingt mal reinziehen, denn der klärt deine Fragen. Der hilft dir, deine Kamera perfekt einzustellen. Der hilft dir auch mal einen Überblick zu bekommen, was deine Kamera überhaupt alles kann. Zum Beispiel gucken Leute immer ganz erstaunt, wenn ich sage, du, deine Kamera kann Mehrfachbelichtungen, hast du es mal ausprobiert? Das ist ein ganz tolles, kreatives Werkzeug. Dann höre ich immer, was? Wie geht das? Habe ich noch nie gesehen. Und das ist einfach etwas, das übers Handbuch überhaupt keinen Spaß macht. Also kein Mensch möchte ein Handbuch lesen. Und da ist der Kurs, den ich hier gemacht habe, einfach eine ganz tolle Lösung, denn das ist ein Videokurs. Ja, du siehst mich, ich erkläre und du siehst dann, wenn es um Menüpunkte geht, auch den Menü, Screenshot quasi deiner Kamera, beziehungsweise auch mal so eine Live-Ansicht, in der ich dir dann zeige, wie der Autofokus funktioniert, das Tracking, der Auto-ISO, der Weißabgleich etc. Immer verbunden mit Tipps zu dieser Einstellung und auch so ein bisschen Hintergrundwissen, wie ich persönlich damit umgehe. Herzlich willkommen bei Coffee and Cameras, dem Fotografie-Podcast für alle, die ihre Fähigkeiten verbessern und ihre kreative Vision erweitern möchten. In jeder Episode entdecken wir, was gute Fotografie wirklich ausmacht. Also abonnier den Podcast und schnapp dir einen Kaffee. Wir haben einiges vor. Episode 45. Es geht gut voran. Also ich schaff's gerade jede Woche ein, zwei neue Episoden aufzuzeichnen. Macht richtig Bock und ich sehe auch, wie die Zuhörerzahlen steigen. Danke fürs Teilen. Wenn ihr den Podcast weiter teilen wollt, bin ich euch extrem verbunden. Geht doch mal so ein bisschen in eure Kontaktliste. Wen kennt ihr denn, der auch fotografiert, der vielleicht von diesen Wissen und Themen profitieren könnte? Und auch vielen Dank nochmal an alle, die fleißig Rezensionen schreiben. Auch hier, ihr kennt es inzwischen, das Angebot gilt nach wie vor. Wer es vergessen hat, hör mal in die letzte Episode rein, da habe ich es ausführlich erklärt. Jetzt merke ich gerade, dass so sprechen und gleichzeitig die Atmung zu kontrollieren gar nicht so einfach ist. Ich glaube, ich muss meinen Gang runterschalten. Thema heute ist wieder was Technisches und zwar möchte ich ein bisschen was über das Histogramm erzählen. Ich habe die letzte Episode auch so mit dem Gedanken geendet, dass ich lange Zeit sehr, sehr technisch orientiert war. Und da kommt eben das Thema Histogramm auch wieder natürlich ins Spiel. Und ich merke, dass es von vielen, wie soll man sagen, ein bisschen zu ernst genommen wird. Weil ja, das Histogramm ist wichtig, aber es ist auch nicht übermäßig wichtig. Es ist definitiv nicht wichtiger als der Bildinhalt und die Emotionen, die so ein Bild eben transportieren kann und sollte. Fangen wir mal ganz am Anfang an. Was ist denn ein Histogramm? Ihr habt bestimmt an euren Kameras schon mal ein Histogramm gesehen und euch gewundert, was das für eine komische Grafik sein soll. Ein Histogramm, das ist eine Ansicht, die sieht aus wie so eine Bergtalfahrt. Also, in der Regel ist das Histogramm weiß bzw. farblos und repräsentiert dir eine Statistik der Helligkeitsverteilung in deinem Bild. So, links im Histogramm ist schwarz, rechts im Histogramm repräsentiert weiß. Also, links im Histogramm hat nichts mit links im Bild zu tun, sondern das sind die dunklen Bildteile. Wenn du also zum Beispiel ein rein schwarzes Bild hättest, dann hätte dein Histogramm nur ganz links einen riesengroßen Balken. Ein weißes Bild hätte nur ganz rechts einen großen Balken. Und das ist auch der Grund, warum zum Beispiel Bilder, die du im Winter bei bewölktem Himmel machst, ein Histogramm haben, das sehr mittig orientiert ist. Denn in so einem Licht gibt es immer nur so grau in grau, wie man es ja auch sagt. Es gibt kein tiefes Schwarz und es gibt auch kein helles Weiß. Oft wird diskutiert, wie sieht denn ein ideales Histogramm aus? Hey, ganz einfach, das Histogramm sieht so aus, wie dein Bild aussieht. Ja, also das Histogramm repräsentiert die Belichtung und die Helligkeiten, die in deinem Bild vorkommen. Das bedeutet, es ist immer individuell für die Aufnahme, die du gemacht hast. Deswegen gibt es auch kein ideales Histogramm. Das Histogramm von einer Schneelandschaft sieht völlig anders aus als das Histogramm von einem schwarzen Lautsprecher vor einem dunklen Hintergrund. Ja? Dein Motiv definiert, wie dein Histogramm aussehen muss. Und deswegen kann man auch nicht sagen, dass das Histogramm immer die ganze Breite ausfüllen muss. Man kann auch nicht sagen, dass es immer am Rand anschlagen muss oder nie am Rand anschlagen darf. Das hängt von deinem Motiv ab und vor allem hängt es natürlich auch davon ab, wie dein Bild wirken soll. Es ist also ein Hilfsmittel, das dir hilft, deine Belichtung zu beurteilen. Wenn wir also wissen, dass unser Motiv in den dunklen Bildbereichen unbedingt Zeichnung und Details haben soll, dann sollte unser Histogramm auch nicht links am Rand anschlagen. Das gleiche gilt für die hellen Bildbereiche. Wenn uns wichtig ist, dass die hellen Bildbereiche Zeichnung und Details haben, dann sollte das Histogramm nicht rechts anschlagen. Das heißt, wir zwingen nicht das Histogramm, etwas zu sein, sondern wir müssen immer im Hinterkopf behalten, was unser Bild eigentlich darstellt und was uns dabei wichtig ist. Das heißt, normalerweise möchtest du vermeiden, dass ein Histogramm links oder rechts an den Rand anschlägt. Das geht natürlich aber nicht immer. Es gibt ja Situationen, die sehr kontrastreich sind. Wenn du also sehr helle Bildbereiche und dunkle Bildbereiche gleichzeitig in einer Szene hast, dann ist es unter Umständen gar nicht möglich, so zu belichten, dass dein Histogramm nicht an einem der Ränder oder an beiden anschlägt. Und in dem Fall musst du dann eben Prioritäten setzen. Ist dir der dunkle Bildbereich wichtiger oder der helle Bildbereich wichtiger? Oder macht es vielleicht Sinn, eine Belichtungsreihe zu machen, also eine HDR-Aufnahme, bei der du idealerweise vom Stativ die Belichtung nach und nach schrittweise anpasst, um sowohl die hellen als auch die dunklen Bildbereiche perfekt abzubilden. Und da ist das Histogramm einfach eine gute, ja, ein Hilfsmittel, ein Messinstrument, das dir grafisch darstellt, was Sache ist. Denn so kannst du die Helligkeit beurteilen, auch unabhängig davon, ob die Sonne auf deinem Display vielleicht dir die Sicht auf das Bild stört. Dafür ist es da. Und deswegen sollte man nicht versuchen, das Bild an ein Histogramm anzupassen. Ich gebe euch mal ein Beispiel, dass ihr versteht, was ich meine. Wir hatten eine Nachtfototour gemacht und bei dieser Nachtfototour, da sind dann auch immer 8 Teilnehmer dabei. Wir haben gemeinsam fotografiert, in der Regel vom Stativ natürlich, macht Sinn. Und dann hatte ich einen, der hat seine Bilder extrem, extrem unterbelichtet. Ja, die Bilder waren quasi schwarz. Dann gucke ich mir die so an und frage, sag mal, da muss man ja vorsichtig rangehen. Was machst du denn da? Warum machst du dein Bild derartig dunkel? Ich kann ja gar nicht sehen. Dann sagt er zu mir, naja, er hat gehört, dass das Bild nicht überbelichtet sein darf. Ja, und es gibt ja auf dem Histogramm aufbauend auch nochmal die Option, Überbelichtungen mit einem Blinken darzustellen. Das hatte der natürlich auch aktiviert. Und dann haben eben Straßenlaternen im Bild geblinkt und eine Überbelichtungswarnung gegeben. Und er hat so lange dunkler belichtet, bis diese Bereiche nicht mehr geblinkt haben. Weil, ja, sein Learning, woher auch immer, war, Überbelichtung ist schlecht. Ergebnis war, in seinem Bild war quasi gar nichts zu erkennen, weil alles schwarz war. Aber ja, überbelichtet war es nicht mehr. Deswegen, Leute, solche Werkzeuge, die müsst ihr natürlich auch hinterfragen. Es bringt ja nichts, wenn du dich an eine Regel hältst, die du irgendwo mal mitbekommen hast, wenn dein Bild dafür scheiße aussieht. Also, was bringt denn das? Ich formuliere es mal anders. Wenn dein Betrachter dein Bild anschaut, also wenn du fertig bist mit deiner Aufnahme und du präsentierst dein Ergebnis, was präsentierst du denn dann? Präsentierst du ein Histogramm und sagst, guck mal, Hammer-Histogramm, oder? Habe ich gemacht. Oder präsentierst du dein Bild ohne Histogramm? Weil jetzt mal ganz im Ernst, wen interessiert denn dein Histogramm? Kein Schwein will dein Histogramm sehen. Das ist ein Werkzeug, mit dem du deine Belichtung technisch sauber hinbekommst. Aber du kannst auch ohne Histogramm fotografieren. Ja, das ist, wie soll man sagen, nice to have. und manchmal auch wichtig, keine Frage. Aber es bringt nichts, wenn man es sich hier zu schwer macht und sagt, ah, ich muss aber so fotografieren, damit das Histogramm so aussieht. Nein, die Bildwirkung steht im Vordergrund. Und Leute, auch eine Überbelichtung. Ich meine, was ist denn Überbelichtung? Eine Überbelichtung in deinem Bild ist ein weißer Bereich. Und was ist bitte an Weiß schlecht? Nicht jeder Bereich in deinem Bild muss Zeichnung haben und sichtbar sein. Manche ja, natürlich. Ich meine, wenn du ein Brautkleid fotografierst und das Brautkleid ist komplett überbelichtet und hat keine Zeichnung mehr und die ganzen Falten und Strukturen sind weg, weil du überbelichtet hast, ja, dann ist das Kunst, aber das gehört halt nicht so. Aber wenn im Himmel oder in einer Laterne eine Überbelichtung ist, wen juckt denn das? Die Frage, die du dir einfach nur beantworten musst, ist, gefällt mir das? Und wenn es dir gefällt und du das Ergebnis magst, dann ist es auch genau richtig, wie es war. Und es ist nicht richtig, weil das Histogramm eine bestimmte Ausrichtung hat. Totaler Bullshit. Und wenn wir schon beim Thema Histogramm sind, dann machen wir es doch auch nochmal eine Stufe komplexer und noch ein bisschen vollständiger. Denn es gibt ein Konzept, das nennt sich ETTR. Ja, klingt wieder total kompliziert, bedeutet Expose to the Right. Das bedeutet, du solltest dein Bild so hell wie möglich belichten, ohne dass helle Bildbereiche in die Überbelichtung rutschen. Warum ist das so? Muss man ein bisschen ausholen und über die Verteilungen der Helligkeitswerte in einem Histogramm wissen. Und zwar ist es so, dass die Histogrammwerte in den Schatten wesentlich weniger Helligkeitsabstufungen unterscheiden als die mittleren und hellen Bildbereiche. Und deswegen solltest du, ganz wichtig, wenn du RAW fotografierst, nur wenn du RAW fotografierst, dein Bild so hell wie möglich belichten und eben natürlich darauf achten, dass wichtige Bildbereiche nicht überbelichten, denn dann nutzt du die Fähigkeiten deines Sensors ideal aus. Das bedeutet natürlich, dass du dein Bild in der Bildbearbeitung nochmal anpassen musst und vor allem eben nochmal gucken musst, wie die Wirkung deines Bildes am Ende ist. Aber wenn du jetzt so ein Technik-Nerd bist, wie ich es manchmal auch bin, ja, dann belichte so hell wie möglich, ohne in die Überbelichtung zu rutschen. Wenn du JPEG machst, dann sorg dafür, dass dein Bild so wirkt, wie es wirken soll. Also nicht ETTR, sondern es soll schön aussehen. Wenn du noch mal ein bisschen nerdiger sein willst in der Fotografie, bitteschön. Wenn nicht, mach, was du bisher gemacht hast. Ich glaube, jeder hat so ein bisschen was aus dieser Episode mitnehmen können. Geht das Ganze nicht zu technisch an, nutzt es als Hilfsmittel, aber übertreibt es auch nicht. Also, kein Mensch will dein Histogramm sehen. Bilder sind Bilder. Und dein Bild wird in der Regel ohne Histogramm präsentiert. Und deswegen schön, wenn dir dein Histogramm gefällt, aber wenn dein Betrachter dann auch noch dein Bild gefällt. Das wäre doch der Oberknaller. Also für mich ist ja das Histogramm eigentlich viel mehr ein Werkzeug, das ich bei der Bildbearbeitung nutze. Würde ich jetzt mal so aus dem Bauch raus sagen. Ich glaube, dass ich das bei der Belichtung gar nicht so aktiv nutze. Ich glaube, ich nutze es viel mehr bei der Bildbearbeitung. In der Regel lernt man ja seine Kamera auch recht schnell kennen und dann weiß man auch, was eine bestimmte Bildwirkung auf dem Display bedeutet. Und dann wird ein Histogramm auch im Laufe der Zeit unwichtiger, behaupte ich einfach. Ich meine, es gibt Situationen, die kritisch sind, wo man vielleicht auch das Display nicht richtig sehen kann, weil die Sonne draufballert oder sowas. Yo, aber sonst... Ja, ich glaube für mich schwerpunktmäßig ein Tool, das ich in der Bearbeitung nutze. Schreib mir gerne mal eine Nachricht auf Instagram oder E-Mail oder wie auch immer. Wie nutzt du denn das Histogramm? Und bist du da eher technisch orientiert oder gehst du mehr nach Bauchgefühl vor? Und damit genug Histogramm. Ich glaube, nächstes Mal machen wir wieder ein kreatives Thema. Die Sonne scheint und ich bin raus.
Und schon sind wir am Ende einer weiteren Episode von Coffee and Cameras angekommen. Ich hoffe, du konntest inspirierende Ideen und praktische Tipps mitnehmen. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann unterstütze mich bitte, indem du ihn abonnierst und auf Apple Podcast oder Spotify eine Bewertung hinterlässt. Deine Unterstützung ist unglaublich wertvoll für mich und hilft mir, noch mehr Inhalte für dich zu produzieren. Besuch doch auch meinen YouTube-Kanal und folg mir auf Instagram. Ach ja, wenn du möchtest, abonniere auch meinen Newsletter, um keine Updates zu verpassen. Ich freue mich schon drauf, dich beim nächsten Mal wieder zu begrüßen, wenn wir wieder tief in die Kunst der Fotografie eintauchen. Erzähl doch gerne auch deinen Freunden von diesem Podcast. Liebe Grüße und bis bald.